Wir haben alle als Menschen haben wir verschiedene Reflexe, wo wir ein Verhalten haben, wo wir drauf bauen können, Verhaltensregeln und Verstöße, die wir haben im Leben. Und zwar, man merkt es ganz genau schon als kleines Kind, gell? Wenn ein Kind zuerst auf einen Stuhl sitzt, sagt es dem Nächsten, das ist mein Stuhl, ich habe ihn zuerst gesehen. Zum Beispiel kannst du auch versuchen, die Probe zu machen, ob diese Vorrangregeln in der Gesellschaft auch laufen. Da gehst du einfach in den Supermarkt und wenn eine ganze Reihe Leute ist an der Kasse, gehst du einfach nach vorn, ne, gehst durch. Da merkst du schon die Reaktionen. Da merkst du, dass es ein Prinzip gibt, dass in der Gesellschaft eigentlich eine gewisse Ethik drin ist, dass einer nach dem anderen kommt, gell? So, und das hat verschiedene solche Sachen, die eigentlich im Wesen des Menschen drin sind. Wo wir schon merken und wissen, was den anderen stört oder nicht. Und darum hat auch Jesus die ethische Grundlage hat er eigentlich auf das Prinzip gelegt, was in Matthäus 7,12 steht. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten, steht da in Matthäus 7,12. Also die Überlegung, alles das, was man will, was der andere uns tut, gell, das sollen wir tun. Da ist also etwas da im Wesen schon drin, wo die Basisregel ist von jeglicher Ethik. Das ist interessant, dass dann das Basisprinzip kann dann ganz in einer Kultur ganz umgeschmissen werden. Es ist interessant zu studieren, wie die verschiedenen Kulturen Prinzipien haben, die ganz anders laufen. Wir haben auch in unserer Kultur, haben wir verschiedene Charaktere und Temperamente von Menschen, die unterdrückt werden wegen den Prinzipien von unserer Kultur. Wenn ich zum Beispiel Besuche mache in den psychiatrischen Kliniken und so, da finde ich immer wieder Menschen, die richtige Superartisten sind, die eine ganz langsame praktische Überlegung haben, sehr langsam zum Teil. Die können in unserer Gesellschaft nicht leben. Denn da ist alles mit Geschwindigkeit, mit Logik, in unserer Gesellschaft muss man ein Sanguiniker sein oder Choleriker, dass man so richtig durchkommt. Ne? Da wird man PDG, also wird man Präsident, Direktor, General, also da wird man Leiter, gell? Aber es gibt verschiedene in diesen Spitälern, die ich da antreffe, die wären bestimmt ganz gute Guru. Oder so Meditationsleiter in indischen Situationen mit Religionen, wo man so 8 Stunden hinsitzt, gell? Und sich die Sache meditiert. Ich kann das nicht, denn wenn ich 2 Minuten hinsetze, da sehe ich schon mein Agenda, gell? Mein Planning. Im Unterbewussten weiß ich schon, was ich zu tun habe. Aber jede Kultur macht praktisch verschiedene Temperamente in Vordergrund und zerdrückt andere Temperamente. Und das ist wichtig für uns auch zu wissen auf ethischer Ebene, moralisch eher, denn die Gemeinde ist der Platz, und das ist die Schwierigkeit der Gemeinde Jesu, die Gemeinde ist der Platz, wo eigentlich jedes Temperament seinen Wert finden sollte. Und das benötigt natürlich eine ganz andere Überlegung, denn man hat vielleicht die Gefahr, als Sanguiniker, ne, hat man die Gefahr zu sagen, wenn einer zu langsam ist, dem muss man mit der Peitsche ein wenig helfen, gell, dass er so zur Sache kommt. Ne? Und je mehr man das versucht, wie langsamer ist er, gell? Ne, das ist normal, das gehört zu seinem Wesen. Das ist eine normale Reaktion, eine physikalische Reaktion. Druck gibt immer Gegendruck, gell? Das ist physikalisch so, gell? Aber dass wir dann überlegen müssen in einer Gemeinde, dass wir den Unterschied machen, Achtung, ist das jetzt wirklich ethisch, die biblische Ethik, was ich da lebe? Oder ist das einfach mein Charaktertyp und mein Temperament, wo da durchbrennt und wo die Sache so auslebt? Und da, wenn ich da über das überlegt, werdet ihr merken, wie es verschiedene Varianten gibt, um in der Gemeinde den Menschen ein Gleichgewicht zu schenken, den sie in Gott und im Gemeindeleben finden können. Wir haben da in der Gemeinde, ja, in der Gemeinde der Vogesen, da wo die Freunde des Zimmermanns sind, gell? In dieser Gemeinde ist ein Maler, der ist sehr begabt als Artist, ja, als Künstler. Nur sein Beruf als Maler ist immer Tapezieren, ne? Da muss man nicht Großkünstler sein. Ne? Und das ist natürlich sehr, für sein Wesen ist das, ist sein Beruf eine Not eigentlich. Denn es gleicht etwas, das Maler ist, aber es ist nicht, was er als Maler ist. Ja? Und als wir einen neuen Gemeindesaal gebaut haben, haben wir die Ältesten miteinander ihm gesagt, du, alle diese Wände gehören dir. Ja? Die gehören dir. Ja? Puh, da kamen manchmal nachher Leute rein, die sagen, oh, der ja, oh. Sie gehören ihm, ja? Er hat wunderbare Sachen gemacht. Andere Bilder wieder, wo man eine Erklärung haben muss, um zu wissen, was es ist, gell? Aber verschiedene Bilder, wo man sofort sieht, was es ist, ja? Aber für uns war es wichtig in der Gemeinde, dass dieser Bruder, der so viele Jahre unterdrückt wird in seinem Beruf, wo seine Gaben zermalmt werden, dass er etwas erleben kann im Gemeindeleben, was ihm eigentlich alle Jahre nicht gegeben haben. Das ist nur ein Beispiel. Aber das gehört auch zu dem, was die Ethik ist, denn in der Ethik muss etwas da sein, was im Leben, im Ziel, wo wir leben für Christus, gibt es in dem, was wir sind, gibt es ein Verhalten, wo auch Freude im Verhalten drin ist. Denn unser Wesen, das wir haben, wollte Gott. Er wollte uns so. Und wenn wir dieses Wesen, das diese Gaben brauchen können, da können wir auch mit einer Freude in verschiedenen Situationen leben, wo wir auf Verschiedenes verzichten wollen, wegen unserer Beziehung mit Gott, aber wo wir auch neue Freuden bekommen. Ich hoffe, dass für dich das Christenleben nicht nur ein Verzichten ist, denn das ist schlimm, ne? Denn ich glaube, es ist nicht nur Verzichten, es ist sehr viel Freude im christlichen Leben. Die Freude auch oft, das zu tun, wo du merkst, du bist frei von dir selber und kannst weiter etwas tun, wo du lernst, wie die Apostelgeschichte steht, was die Jünger gesagt haben, was scheinbar Jesus, also nicht scheinbar, was der Text sagt, Jesus hat es gesagt, es gibt mehr Freude zum Geben als zum Bekommen. Gell? Und das ist eine Realität. Das ist eine Realität. Grund der Ethik, die Überlegung, was möchte ich gerne, was die anderen mir tun? Da kann ich überlegen, was ich den anderen tun kann. Das ist die Basis von dem, was Jesus als die Ethik hingestellt hat. Und das hat er ausgelebt, hast gemerkt. Wenn Not da war, Menschen kamen mit Krankheit, mit Besessenheit und so weiter, hat er sich selber nicht überlegt, wie könnte mir jetzt das gut gehen und so, ne? Ne, da hat er andere gesehen. Als er den Jüngern gesagt hat, komm mal wenig auf die Seite, wir gehen ruhen miteinander. Hast gemerkt im Text, sie waren kaum auf der Seite, hatte er wieder Liebe zum Volk, das da wäre mit der Not. Und hat wieder angefangen zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gesagt haben, Mensch, also das Ruhen, das ist uns wieder so durchgegangen, gell? Na, durchgebrannt. Ja? Eigentlich, die Beschäftigung für die anderen war die größte Freude im Dienst. Und das ist sein Prinzip der Ethik. Wir wissen, dass wir in unserer Festplatte vom Menschen haben wir verschiedene Elemente, die da sind seit der Geburt. Im Alten Testament steht, dass wir schon in unserem Gewissen das Ewigkeitsdenken drin haben. Das ist im Ekklesiast, was ist Ekklesiast? Prediger, glaube ich, auf Deutsch, Prediger, ja. Okay. Kapitel 4, glaube ich, Vers 10 oder so, irgendwo dort. Das ist schon drin. Und da haben wir ja den Beweis, gell? Jede Ideologie, jeden Glauben macht etwas Besonderes um den Tod von den Menschen. Ist interessant, he? Ich habe manchmal, wenn ich so von Haus zu Haus gehe, Leute, mit die guten Franzosen mir sagen, ja, nach dem Tod gibt es gar nichts mehr. Da sage ich, okay, dann hoffe ich, dass sie konsequent sind, dass sie keine Beerdigungsorganisation machen und so. Ne? Aber einfach, da ist ja nichts mehr. Ne? Dann warum, wenn man eine Katze, dann ist nichts mehr, gell? Fertig, Schluss. Ne? Okay. Warum macht man das so Geschichten? Ne? Kann man Geld sparen und so, ja? Okay. Ja, man muss immer bis ans Ende gehen vom Gedankengang, ne? Sonst ist das Theorie. Also das ist drin im Menschen. Gedanken, Ewigkeit. Dann, was noch drin ist, ist ein Abwehren von Gut und Böse. Das zeigt uns der Römerbrief, weißt du? Kapitel 2 Römerbrief. Als die nichts gehört haben vom Evangelium und so, die werden dann von Jesus gerichtet, wie sie in ihrem Gedankengang zum Bösen und zum Guten gestanden sind. Okay, ich weiß nicht, wie er das ist die Sache von Gott, die wird er gut machen. Mit ganz genau, das wird ganz richtig sein, kein Problem. Aber das heißt, dass wir schon in uns etwas haben, auch wenn wir das Gesetz noch nicht kennen, in uns etwas haben, was uns eine Orientierung gibt. Die Ethik hat drei verschiedene, kann man sagen, Bestandteile. Erstes Bestandteil ist die Beziehung zwischen den Menschen. Zwischen den Menschen, da scheint mir das Schöne, als Christ weißt du ja, dass du nichts Größeres hast auf dieser Welt, kann man so sagen, glaube ich, außer Jesu natürlich, das ist das der Größte, aber nichts Größeres hast auf dieser Welt als Beziehung zu Menschen. Ich sage oft der Ursula, ich freue mich auf meine Pensionierung. Ich weiß zwar nicht, ob sie mal kommt. Aber wenn sie je kommt, dann möchte ich alle Arbeit abgeben und nur mit Menschen zu tun haben. Es ist nicht das Leichteste, das weiß ich schon, gell? Denn ich bin auch nicht leicht, dann weiß ich, dass es so ist. Aber mir scheint das so die Priorität. Wir sind geschaffen im Ebenbilde Gottes, zur Beziehung zu haben, mit ihm, Beziehung untereinander. Und eigentlich gibt es nichts Wichtigeres als diese Beziehung, dass in der Beziehung mit Menschen, dass wir ihnen etwas geben können, die ihnen einfach eine Freude, eine Hilfe, ein Beistand ist auf dem Weg, wo sie jetzt gerade sind. Wenn wir das hinbringen mit der Hilfe Gottes, finde ich, dann ist das super, gell? Da gibt es gar nichts Größeres. Eine Zeit lang in meinem Dienst hatte ich nicht genügend Geld, das gibt es, aber das ist ja kein Problem. Und da bin ich in einer neuen Ortschaft im Gemeindebau, habe ich gearbeitet in einem Supermarkt als Handlanger. Gott hat ja Humor, das wisst ihr schon, gell, hoffentlich. Da war ich da im Supermarkt verantwortlich für alle Weine. Ich finde das 250 Sorten Weine, das finde ich super. Ich habe sie nicht alle versucht, das kann ich doch sagen. Gell? Aber das war die Zeit eigentlich, wo ich gearbeitet habe, im Supermarkt, Handlanger. Aber das Wichtigste waren die Menschen, die Arbeitskollegen, das hat so Freude gemacht. Nach der Arbeit wieder einladen, einen Kaffee trinken in der Cafeteria. Und da hat im Supermarkt hat dann der Herr in dieser Stadt angefangen, die Gemeinde zu bauen. Im Supermarkt. Gell? Kaffee und so. Mit den Kollegen. Warum eigentlich? Sobald wir merken, dass das Wichtigste, was es auf der Welt gibt, die Beziehung mit Menschen ist, können wir uns in etwas hineindenken und einstellen, in dem, was wir überlegen, was macht mich eigentlich? Das Prinzip von Jesus, was macht mir eigentlich Freude? Also was kann ich dem anderen bringen? Was wird ihm helfen jetzt in dieser Situation? Was braucht er, wo ich ihm eine Hilfe sein kann? Also die drei Bestandteile der Moral, Beziehung zwischen den Menschen. Dann zweites ist die innere Grundlagen eines jeden Menschen. Das heißt, je mehr, wenn du Beziehungen hast mit anderen und jede Beziehung mit anderen Menschen, wo du versuchst, andere zu verstehen, bringt dir ein Reichtum in deinem Wesen. Ich muss sagen, das ist das, was super ist, auch im Teamwork, wenn man als Team arbeitet. Da hast du immer wieder Leute, wo du zusammen bist, während 1, 2, 3 Jahre von anderen Kultur, anderes Temperament, andere Sicht von der Gemeinde, anderen Typ, gell? Und da kannst du nur zusammenarbeiten auf dem Prinzip von der Vergebung. Aber jeder, der, ich habe letztens durchgezählt, gell? Wir hatten so mehr als 40 junge Menschen mit uns im Dienst bis heute, ja? Die alle 40 jetzt Missionare sind. Das macht Freude in verschiedenen Kontinenten, gell? Aber ich musste jedem sagen, und es ist ehrlich, jeder hat mir geholfen, hat etwas in mein Leben hineingebracht, um den Menschen besser zu verstehen. Also eigentlich Ethik, das moralische Leben, da wo man versucht, mit Christus zu leben und zu sehen, wie man anderen helfen kann, auf der ethischen Basis, bringt Reichtum in unser Leben hinein. Das ist, was man vielleicht noch mehr, besser verstehen muss in der Gemeinde, im Gemeindeleben. Bei uns in Frankreich haben wir im Moment Not. Wir haben immer mehr den Stil in den Gemeinden von Zuhörer. Und das wird langsam schwierig. Ja? Wo die Christen sehr brav sind, gell? Kein Problem, sie sind sehr liebe Leute. Gell? Aber keiner weiß, was der andere innerlich lebt. So wenig, ich sehe in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, so wenig Möglichkeit, spezifisch dem anderen zu helfen. Denn man weiß nicht, man hat sich nicht geöffnet dazu, zu wissen, ja, wo man füreinander wirklich beten kann und wo man beistehen kann und helfen kann. Also Beziehung der von Menschen, Grundlage in jedem Menschen, jede Beziehung auf ethischer Weise, also da, wo du lebst, mit Christus und die Moral der Bibel auslebst, gibt es ein Echo auf den Nächsten. Und was der Nächste dann versteht und auslebt, geht wieder ein Echo auf dein Leben zurück, das dich vertieft. Und das dritte Bestandteil von der Ethik ist die Beziehung zwischen Menschen und Gott, natürlich. Ganz wichtig. Aber diese Beziehung braucht etwas, das wir nötig haben in unseren Kulturen, wo wir es noch materiell leicht haben, würde ich sagen, obwohl wir immer mehr Not haben, aber doch noch leicht, ist, dass es uns ganz klar ist, dass wir auf dieser Welt von dem, was wir haben, nicht Besitzer sind, sondern Verwalter. Du weißt ja wie ich, gell, dass deine Hauptwohnung ist im Himmel, gell? Das ist la maison principale. Et la maison secondaire, also dein Ferienhaus ist auf Erden. Ja? Weißt du das schon? Das ist wichtig zu wissen. Ja? Im Fall, dass du hochgehst, dass du nicht meinst, du musst nochmal bauen. Also der Herr hat schon bereitet da oben. Gell? Aber doch bist du zu Hause. Das ist ganz wichtig. Mir wird es nie wohl sein auf Erden. Und ich bin doch ein glücklicher Mensch. Aber ich nie. Denn auf Erden bin ich wie ein Vogel im Wasser oder wie ein Fisch in der Luft. Nicht in meinem Element. Verstehst du? Das kann ich. Ich bin hier nicht im Element. Denn ich soll nach Johannes 17, soll ich in der Welt leben, ohne von der Welt zu sein. Bin nicht in meinem Element. Und darum suche ich nicht, hier in meinem Element zu sein. Und möchte Verwalter sein von dem, was Gott mir zur Verfügung stellt. Als Material, aber auch als das, was er zur Verfügung stellt, als Gaben, geistliche Gaben und die Gaben, die natürlichen Gaben, die er gegeben hat. Das scheint mir eine Grundlage, um richtig zu leben als Christ in der Zeit, also als Christ in dieser Welt. Einfach zu wissen, hier bin ich nicht zu Hause. Ich bin hier. Voyageurs et étrangers sur cette terre, Fremdlinge und Reisender auf dieser Welt. Das muss mir klar sein. Das macht auch dieser Gedankengang, verbindet dann auch der Gedanken, den ich am Anfang gesagt habe, dass du brauchst dann nicht zu leben, wie die Gesellschaft lebt. Obwohl, du weißt genau, du kannst nicht einfach rausgehen. Das haben sie immer wieder versucht, wie denn die Mönche, gell, mit Mönchtum und so. Jetzt machen wir die Mauern, he? Die Welt ist draußen. Und jetzt sind wir, jetzt können wir heilig sein, he? Super, ja. Das ist die Illusion vom Mensch, der gut wäre von Natur aus, gell, der sich abkapseln kann und dann, wenn er alleine ist, gut wird. Aber das wissen wir genau, wenn wir alleine sind, dann sind wir so faul wie miteinander. Also ist das auch nicht die gute Orientierung. Aber das zu verstehen, okay, jetzt kann ich nicht aus der Welt gehen, das ist das Schwierige. Und so ist es. In allem kann man kann nicht als Christ der Heilige spielen in der Gesellschaft, wo man ist. Man muss mit Jesus leben, aber ganz bewusst um Vergebung bitten dem Herrn für meine Sünde und die Sünde von meinem Volk. Ich bin in der Krankenkasse in Frankreich, obligatorisch, gar nicht gut anders machen, gell? Aber die Krankenkasse, die zahlt in Frankreich alle Abtreibungen. Ich bin nicht dafür, gell? Aber ich bin auch drin, ja? Und wenn ich heute früh, am 5, habe ich mit der Most genommen, also Diesel, gell, für mein Auto. Und jedes Mal, wenn ich Most nehme für mein Auto, helfe ich Moscheen bauen in Frankreich. Ich bin nicht hundertprozentig dafür. Ne? Aber mit dem Fahrrad so weit gehen, ist auch ein Problem, gell? Also in all dem, wo ich in der Gesellschaft mitmache, weiß ich ganz genau, dass ich in der Gesellschaft, wo ich bin, dass ich auch in einer Sünde bin von der Gesellschaft. Darum kann ich nicht einfach die Sachen auch ethisch so leicht einfach trennen. Ich habe zu leben in dieser Gesellschaft, aber habe meine Stellung zu nehmen. Und da, wo ich nicht rausgehen kann und in der Sünde eigentlich mitmache, da habe ich auch die Sünde zu bekennen von meinem Volk. Und dem Herrn sagen, schau mal, Herr, Frankreich ist so. Herr, schau mal, 200.000 Abtreibungen im Jahr. Herr, du siehst jeden Tag 800 Baby, die getötet werden. Und das siehst du von oben und hast noch Geduld. Dann sage ich ihm oft, wenn du jetzt gerecht wärst, Herr, dann solltest du mich sofort töten. Und ganz Frankreich auch. Ich kann nicht weggehen. Die Propheten müssen mitgehen, hä? Im Alten Testament. Können nicht sagen, das ist der Volk, das sündigt. Ich bin jetzt in meiner Hütte, gell? Nein, nein. Dabei. Und darum glaube ich auch, wenn wir von Ethik sprechen, haben wir einen ersten Auftrag als Gemeinde, ist eigentlich auch Buße zu tun für unser Volk. Denn wir können nicht sagen, das sind Sie, gell? Und wir sind da. Sondern wir haben eine große Last. Und ihr habt es gesehen in der Schrift, ob es der Nehemia war oder der Prophet Daniel. Die haben Buße getan für die Sünde vom Volk. Und waren nicht unbedingt in der Sünde drin. Die christliche Moral, was ist sie eigentlich für uns Gläubige? Das ist, ich weiß nicht, wie euer Blatt ist, das wäre der 5. Punkt, das ist jetzt 1,5, christliche Moral. Habt ihr etwas so? Gibt es das? Okay. Was ist sie? Eigentlich ist es eine vorbeugende Unterweisung. Das heißt, wenn wir in den Gemeinden, scheint mir ganz wichtig zu sein, dass wir schon in der Kinderarbeit und in der Jugendarbeit, dass wir ganz klaren ethischen Unterricht geben von der Schrift her. Oft lässt man zuerst die ganzen Gedanken der Unmoral dieser Welt durch die Schule hineingehen und macht nachher nur Korrekturarbeit. Und ich glaube, es ist falsch, wenn man nur kurativ macht und nicht präventiv, wenn man nicht vorbeugend arbeitet. Ich glaube, die Lehre, also das Unterrichten von der Ethik, soll vorbeugend sein. In Frankreich zum Beispiel ist es klar, dass mit unseren Schulen, unser Schulsystem in Frankreich, da hat ein junger Mensch vor allem etwas im Kopf, nicht immer sehr viel, aber doch etwas, gell? Etwas im Kopf durch alle Theorien. Da haben wir sofort gemerkt, im Gemeindegründungsarbeit, jetzt müssen wir vorbeugen Denn in Frankreich, als wir Gemeindearbeit angefangen haben, vor 30 Jahren, haben wir gemerkt, der manuelle Beruf, also der Arbeiter, ja, der ist praktisch so angeschaut. Also gerade Gegenteil von der Kultur in der Zeit Jesu. In der Zeit Jesu, wenn ein praktischen manuellen durchging, sind die Leute aufgestanden. Denn es war jemand Wichtiges, der praktische Arbeit getan hat. Bei uns in Frankreich ist vor allem, muss viel Examen, gell, obwohl es nichts mehr gibt am Ende, aber einfach viel Examen machen. Ne? Okay. Und da haben wir gemerkt in der Gemeinde, okay, jetzt müssen wir mit den Kindern anfangen, Bastelarbeit zu machen, das Ziel hat. Da haben mit den Mädchen haben die Frauen gelernt, wie kochen mit wenig Geld und doch gesund essen. Ja? Da haben die kleinen Mädchen mit 6, 7, 8 Jahre haben oft gekocht für unsere älteste Stunde, haben wir gegessen. Und die kleinen 7-Jährigen haben uns das Essen gebracht, ne? Was sie gekocht haben und so. Ne? Ja. Und mit den Burschen haben wir Velo, also Fahrrad repariert, Bremsen gewechselt, Lampen im Haus, verstopfte Abflüsse, ja, Beton gemacht und da hatte ich einen Motor von einem 2CV in der Garage und auf ein Ding aufgeschraubt und da habe ich Pannen gemacht, sie müssten die Pannen reparieren und so, ne? In der Sicht, dass wenn die Gesellschaft so macht, ja, dass diese Männer für morgen selber mit ihrer Hand etwas tun können. Ne? Überleben, ne? Gartenarbeit und so weiter. Einfach auf zu schauen, was fehlt dieser Gesellschaft, wo wir sind, und was können wir da reinbringen. Also vorbeugend. Und das Vorbeugend der Ethik ist eben zu zeigen, in diesem Moment konnten wir auch den Kindern lernen und zeigen, wie man Freude haben kann, wenn man mit den Händen etwas tun kann. Und wenn man am Ende sagen kann, das habe ich gemacht. Jetzt bin ich bis zum Ende gekommen, gell? Diese Freude, ein Ziel zu haben, es zu erreichen, da weißt du schon, da schulst du jemand, der dann in seinem Leben ein Ziel erreichen kann und schon weiß, es gibt Freude, wenn das Ziel erreicht ist. Und so beim Unterrichten mit den Jungs zusammen, mit so Werkstätte, haben wir natürlich auch Unterrichtsstunden gehabt über was der Rauschgift bringt, was Alkohol bringt, die sexuelle Freiheit, warum Gott will, dass wir keine sexuelle Verkehr haben vor dem Verbündnis vor der Ehe, ja, vom Fidelität, treu sein für das ganze Leben, warum das so ist, etc. Ja. Und dann kannst du das alles schon reinbringen als Vorbeugen. Denn oft, wenn man nur kurativ war, wenn man nur in die Probleme hineinspricht, dann gibt es immer die Reaktion von Konfrontation. Ne? Konfrontation. Wenn du vorbeugend bist, dann kannst du zeigen, wo ein Leben mit einem gewissen Ziel, wo das Leben hinführt. Also kann sie auf Länge orientieren. Nämlich interessant, muss mal versuchen, wenn ihr Kinderarbeit macht, die Kinder mal fragen, wie stellst du dir dein Leben vor in 15 Jahren? Mal überlegen. Das ist ganz interessant. Und dann sagen dir Kinder etwas, ne? Ich möchte das und das und das. Und dann kannst du ihnen sagen, siehst du, dann, das ist ganz interessant, das willst du sein, so und so. Ja? Jetzt, ich zeige dir jetzt, wie man da hinkommt. Ja? Und da sagen sich manchmal die Kinder ganz spontan, auch da in Bohnen, da in Gemeinde, als sie gefragt haben, ich möchte gerne eine schöne Familie haben. Ne? Okay, da zeigst du den Weg. Ne? Jetzt musst du lernen, eine Disziplin zu haben für dein sexuelles Leben. Warum? Denn du willst das Ziel da. Ja? Ja? Jetzt musst du lernen, gehorsam sein zu deinen Eltern, denn wenn du nicht gehorsam bist, kannst du nie einem anderen gehorsam verlangen. Autorität wirst du nur haben, wenn du selber dich unter eine Autorität stellst. Ne? Dann kannst du ihnen so Verschiedenes zeigen, auf lange Sicht, und dann wissen sie, warum sie auf etwas verzichten. Denn sie haben ein Ziel gesetzt und sie möchten dieses Ziel erreichen. Natürlich müsst du sie dann begleiten, denn wenn sie das Ziel setzen, dann weißt du voraus, dass sie nicht die Kraft haben, das zu erreichen. Ja? Und dann hin und wieder auf die Schulter schlagen. Auch die letzte Woche hat Ursula einem Mädchen, 10-Jährigen, auf die Schulter geschlagen und gesagt, du jetzt mit einem Ziel, wo bist du dann? Und hat sie gesagt, oh, es geht nicht, ich war wieder ungehorsam, bin total daneben, ne, zu Hause. Und da hat Ursula gesagt, ja schau, jetzt beten wir miteinander. Dieser Kampf, hat Ursula gesagt, dieser Kampf kenne ich auch. Weißt, wir wollen das Gute, jetzt beten wir. Und versuchen es wieder. Und wird helfen. Zielsetzung, aber nicht enttäuscht sein oder andere enttäuschen, wenn unterwegs Sünde da ist, Not da ist, Schwierigkeit. Da sind wir da, um zu helfen, um wieder aufzustellen. Gell? Aufzustellen auf die Vergebung und wieder los. Die Ethik, die christliche, ist auch eine zu Gott führende Pädagogik. Das heißt, alles, wie ich es gesagt habe, alles das, was in der Ethik, in den 10 Geboten, ich komme dann drauf, die 10 Gebote, was in den 10 Geboten ist, ist nicht da, um uns abzuhauen, sondern um uns zu sagen, wenn du das lebst, dann hast eigentlich diesen tiefen Glück, den du schon lange gesucht hast. Also es ist ein Weg, der zu etwas führt, was positiv ist. Ja?
Ein Sex von der Ehe, was soll eigentlich mit dem kein Küssen von der Ehe? Weil das vielleicht zum Beispiel von meinem Tochter, das ist schon, also...
Man kann das sagen, steht nicht direkt in der Bibel, würde ich sagen, gell? Ich habe es nicht gefunden. Aber ich glaube, das Wichtige in dem Sinne ist, dass man einfach einem Jungen, in dem, was du da sagst, dass du einem Jungen zeigen kannst, je mehr man in die physische Nähe kommt, wie schwieriger wird es zum Warten, wenn man sich liebt. Ja? Er muss wissen, der Junge muss wissen, warum. Ne? Man kann nicht einfach sagen, jetzt ist entschieden, kein Küssen vor der Ehe, fertig. Ne? Okay. Ne? Also kein Küssen, fertig, Schluss. Ne? Aber zu wissen, es wird schwierig sein, zu warten, wenn man physisch vorwärts geht in der Beziehung. Und ich glaube, der junge Mensch muss unbedingt verstehen, warum die Sachen da sind. Und die Erklärung muss so sein, dass sie auch eine menschliche Logik hat. Es kann nicht einfach ein Prinzip sein. Es muss eine menschliche Logik haben. Und der junge Mensch muss verstehen, was ich dir jetzt sage, ist einfach, weil ich dich liebe, das ist eine Bewahrung auf dem Weg. Eine Bewahrung auf dem Weg. Nicht ein Gebot auf dem Weg, eine Bewahrung. Gell? Sonst kommen wir dann wieder in so Prinzipien hinein, wo dann automatisch, gell, der alte Mensch, ja, also auch wenn er jung ist, der natürliche Mensch macht automatisch das Gegenteil. Das ist Automatismus vom natürlichen Mensch. Ne? Um zu beweisen, das Ding ist, kann man auf der Seite lassen, ich mache es anders. Ist eine Pädagogik, also Pädagogik ist ja eine Hilfe, praktisch eine Hilfe zu einem Ziel. Für uns ist die Ethik von der Bibel eine Hilfe, um an das Ziel zu kommen, wo ich immer mehr verliebt bin in Jesus. Ja? Von wo kommt diese Liebe her? Das weißt du, hast du ja auch Neues Testament gelesen. Ne? Die Liebe, wie wächst die Liebe? Zu Jesus. Die Liebe zu Jesus wächst, je mehr er uns vergibt. Hast du gemerkt, im Evangelium, als Jesus sagt von dieser Frau, die kam, sie liebt mich so, denn ich habe ihr viel vergeben. Das heißt jetzt nicht, dass wir viel sündigen sollen, dass uns viel vergeben wird. Gell? Das sagt dann Paulus wieder klar. Aber das stimmt. Wenn wir noch mehr erkennen, wer wir sind, brauchen wir noch mehr Gnade Gottes für unser Leben. Und je mehr wir das erkennen, je mehr sind wir verliebt in den, der uns immer wieder vergibt. Die christliche Ethik ist auch ideale Grundlage für menschliche Beziehungen. Der beste Weg zum Zusammenleben. Das war, das haben wir ja heute Morgen gehört in Kolosser 3, als wir es ja gehört haben vorher, gell, dass wir einander vergeben sollen, wenn einer etwas hat gegen den anderen. Vergeben. Ich habe wahrscheinlich auch gemerkt im 2. Korintherbrief, als Paulus sagt, dass er die Pläne vom Teufel kennt, 2. Korinther 2, Da sagt er zuerst eben, bevor er das sagt, da haben Leute in Korinth, haben gegen den Paulus gesündigt, da haben sie um Vergebung gebetet bei den Ältesten. Und der Paulus könnte man ja nicht leicht erreichen, gell? Der hatte kein Mail und kein Fax und kein, ne? Und seine Adresse war immer verschwommen, er war wieder am anderen Platz, ne? Und als sie dann, und dann haben diese Ältesten wahrscheinlich gesagt, diesen Leuten, die wo vergeben war, haben sie gesagt, ja, aber ihr müsst das noch klären mit dem Paulus. Und der Paulus hat geschrieben, wenn ihr vergeben habt, habe ich vergeben. Denn ich kenne die Pläne vom Teufel, sagt er da. Einer von den Plänen von dem Teufel ist immer in der Gemeinde die Vergebung ganz kompliziert zu machen. Hast du schon gemerkt? Dass man sich sagt, ja, war er wirklich ehrlich da, als er um Vergebung gebetet hat, ja. Und ich vergebe ihn dann schon, wenn er wirklich ändert, ja. Verstehst? Ich muss erst sehen, ob er wirklich geändert hat, ja. Und. Und ich finde, das Schöne als Christ ist, dass du vergeben kannst, bevor der andere gemerkt hat, dass er gegen dich gesündigt hat. Stell dir mal vor, diesen Sport, ja? Wie du das schnell machst, ne? Da bist du dran, der andere hat dir richtig weh gemacht und du hast vergeben, bevor er es gemerkt hat. Und du brauchst ihm nicht mal zu sagen, dass er dir weh gemacht hat. Du hast vergeben. Und plötzlich, so geschieht es, da kann ich es auch aus Erfahrung sagen, plötzlich, Jahre später, kommt er zu dir und sagt, du, ich muss dir noch was sagen, da war ich ja schrecklich, du mit dir, und ja, vergib mir. Und dann musst du ehrlich sagen, du, Moment mal, ich weiß nicht mehr genau, von was du redest. Könntest du mir das sagen, ja? Das ist vergeben. Vergeben. Das ist das Prinzip der Gnade vom Neuen Testament. Stell dir mal vor, dass wir diese Freiheit haben, zu vergeben, bevor die anderen um Vergebung bitten, bevor sie sogar merken, dass sie uns weh gemacht haben. Das ist der Weg eigentlich von der Heilung von unserem persönlichen Leben. Viele Christen sind krank, weil sie nicht vergeben können. Das macht Mühe. In Bitterkeit, in Reaktion, in wenn du die Freude hast, Gemeindegründer zu sein, das ist ein großer Titel, der nichts heißt, gell? Einfach Zeuge Jesu zu sein, da wirst du es merken, wie es im Neuen Testament steht sowieso, gell? Dass du in verschiedenen Gemeinden, wo ich die Freude hatte, diese Rolle zu haben, haben mich nachher ganz liebe Brüder, wo ich die Freude hatte, zum Glauben zu führen, haben dann Böses über mich erzählt und so, gell? Weil sie einfach eine Welle hatten von, wie heißt man das, Jalousie, Eifersucht, hä? Aber das hatte ich auch, das kenne ich auch in meinem Herzen. Die sind nicht schlechter als ich, gell? Die sind besser alle als ich. Aber als sie das hatten, haben sie versucht, den Daniel fertig zu machen, gell? Sein Ding und das ist nichts und das ist fertig und so. Ne? Und dann merkt der Daniel plötzlich innerlich alle meine fleischlichen Reaktionen, verstehst du? Wo ich mir sage, der Kerl, du, den habe ich zum Glauben geführt und jetzt ist der stinkfrech da, meine Zeit nochmal. Ja? Und ich war ja im Militärdienst Fallschirmspringer und so, gell? Jetzt habe ich nur noch den Fall, ne? Springer ist fertig. Ja? Aber ich habe oft der Gemeinde gesagt, ich dürfte nie, zum Glück hat der Schöpfer nie hier einen Fernsehschirm gemacht, wo man die Gedanken sieht. Gell? Sonst müsste ich oft mit einer Kappe gehen, so, dass man nicht diese negativen Gedanken sieht. So ein Kampf. Und dann die Freude wieder zu finden, in der Gegenwart Gottes zu wissen, ja Mann, zur Ethik gehört diese große Freude, die du nicht verlieren darfst. Du kannst vergeben. Du kannst lieben. Das ist unerhört. Ich weiß noch von einem Bruder, der hat ziemlich viel so gegen mich und so. Und der Herr hat mir einfach geschenkt zu diesem Bruder, dass die Liebe geblieben ist. Zu ihm. Das ist, kann man nicht mal, aber der Herr hat es geschenkt einfach. Gell? Und einmal, als er so gegen war, habe ich ihn umarmt und habe gesagt, du, etwas kannst du mir nicht wegnehmen. Ich liebe dich. Kannst nicht machen. Kannst machen, was willst, das bringst du nicht weg. Ne? Das gehört, finde ich, das gehört zu dieser Freiheit, die wir brauchen, wenn wir oft auch in der Ethik anderen Brüdern und Schwestern sagen müssen, du, in ihrem Leben, du, das geht nicht, schau mal, da bist du auf Glatteis, da bist du am Abgleiten in eine Sünde. Hör da auf. Diese Spannung. Meint jetzt ja nicht, dass ich immer so Liebe habe zu denen, die gegen mich sind. Das ist nicht wahr. Nicht im Fall. Ne? Ich bin oft vor dem Vers, du sollst deine Feinde lieben, bin ich oft auf den Knien. Ne? Ich kenne alle meine Reaktionen. Wenigstens die, die ich bis jetzt kenne, die sind schlimm. Ne? Noch letzten Samstag bin ich von einem Geschäft zum anderen gegangen in Bonn. Am Morgen um 9 Uhr, wenn die Geschäfte auch sich öffnen mit Evangelium, um in jedem Geschäft dem Personal Evangelium zu geben. Und da hat es verschiedene Reaktionen gehabt, gell? Und ich habe gemerkt wieder, wie meine Liebe nicht gleich ist zu allen Leuten. Es macht Mühe, wenn man es immer wieder entdeckt. He? Und da kommst du nach Hause und sagst, Herr, wieso kann ich noch so plötzlich so hart sein, gell? So reagieren? Was wir wissen müssen, ist, dass wenn wir ethisch, also von moralischer Seite, klar leben wollen nach Gottes Wort, führt das nicht zur Heiligung. Ich will erklären. Heiligung ist eigentlich unsere Ehrfurcht vor Gott. Er ist heilig. Und weil er heilig ist, hat er gesagt, dass wir auch heilig sind, weil wir Jesus angenommen haben. Und Petrus sagt in seinem Brief, weil ihr heilig seid, dann lebt wie Heilige. Ja? Das ist Prinzip. Heilige sind Menschen, die eigentlich ein anderes Wesen haben, das, was wir bekommen haben, durch die Wiedergeburt. Als Wiedergeborene werden wir nicht heilig in dem, dass wir christliche Moral ausüben, sondern weil wir heilig sind, wollen wir so leben wie Heilige. Das ist ein Unterschied. Ne? Also ich versuche nicht in meinem Leben als korrekten Christ moralisch korrekt, ich versuche nicht dadurch besser zu sein vor Gott. Sondern weil ich gerettet worden bin aus Gnade, aus Liebe zu meinem Gott, will ich so leben. Mein Leben, dein Leben in der christlichen Ethik, dieses Leben gibt dir nicht mehr Wert. Denn wir haben schon den totalen Wert, heilig zu sein durch das Blut Jesu. Der Vater im Himmel schaut uns schon an als Gereinigte durch das Blut Jesu. Das ist so ein Wunder, gell? Man könnte man ganz gar nicht fassen, richtig, ja? Dass der Vater uns schon so sieht. Und weil der Vater uns so sieht, wollen wir so sein. Also, wir werden dadurch, durch unser moralisches Leben, also werden wir nicht besser. Sondern wir sprechen eigentlich dann aus, was wir wirklich sind. In Gott. Das nur, um zu sagen, nicht, dass wir meinen, das gibt auch so. Es gibt auch so Tendenzen, sogar im evangelischen Lager gibt es so Tendenzen, wo man meint, man muss immer mehr in der Heiligkeit vorwärts gehen, um können eigentlich Gott gefallen. Aber dieses Prinzip ist eigentlich nicht im Neuen Testament. Was drin ist, ist, dass wir total heilig sind und weil wir sind, wollen wir aus Liebe, wollen wir das ausleben. Ich komme zu der Ethik von den 10 Gebote. Wie viel Zeit ist es denn noch? Da? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja? 11, 15 bis 12, 30. Okay. Die 10 Gebote. Die müssen wir doch schnell durchnehmen, denn die sind zu wichtig. Erstes Gebot, ich bin dein Gott. Der Herr, dein Gott, der dich aus dem Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also er hat uns aus dem Ägyptenland geführt. Und jetzt ist das erste Gebot so wichtig. Kein anderen Gott neben Gott. Da muss natürlich jeder von uns überlegen, ob das so klar ist, gell? Was wir eigentlich, in was, was wir am meisten Vertrauen setzen. Das wird Gott, hä? In was wir am meisten Vertrauen setzen. In 1. Johannes 5, Vers 1 bis 5, dass wir auch, dass ich auch auswendig lernen müsste, wie meine drei Brüder und Schwestern. Jeder, der, also auf Französisch, gell? Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, den ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Warum sind die Gebote denn nicht schwer? Da kann man sich fragen. Das war meine Frage, als ich zum Glauben kam. Und ich bin froh, dass mir der Vater das erklärt hat, in der Zeit, als ich zurückkam, wo er mir gezeigt hat, also, es ist so leicht, die Gebote zu halten, wie es leicht ist, auf der Autobahn zu fahren. Wenn man die richtige Sicht und Richtung hat, braucht man die Gleitplanken nicht. Denn man schaut in die Richtung, wo man fährt. Und wenn man Jesus kennt, dann schaut man in die Blickrichtung von dem, was Jesus will, also was Liebe ist zu Gott und Liebe zu dem Nächsten, so wie er die Gebote zusammengefasst hat. Und wenn man in diese Richtung fährt, dann sind die anderen Gebote nicht schwer, denn man kommt nicht an die Gleitplanken. Aber es gibt Situationen, wo man dann diesen Blick verliert, wegen der Sünde. Und dann kommt man in Schleudern. Und dann ist man dankbar, dass Gleitplanken da sind. Und wenn man in Schleudern kommt im geistigen Leben, dann sind die Gleitplanken da in unserem Gewissen von den Geboten, die uns sagen, halt, nein, nein, nicht ehebrechen. Nein, nein, halt, nicht stehlen. Okay? Nicht falsches Zeugnis. Nein. Diese Gleitplanken. Es hat verschiedene Bibelstellen, glaube ich, auf eurem Zettel, gell? Wahrscheinlich bei jedem Gebot, oder? Habe ich das hingemacht, glaube ich, gell? Okay. Zweites Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kinder derer, die mich hassen. Das ist wieder dieser Gedanke, der wichtig ist. Du lebst nicht nur für deine Generation, gell? Das soll uns Mut machen auf ethischer Seite. Wenn zum Beispiel ich sage immer wieder, auf die Frage vom Partnerwahl, weißt du, Frage. Das sage ich oft den Burschen. Ich habe verschiedene so junge Burschen bei mir, so, die zu mir kommen, ne? Und beten, Bibel lesen, austauschen, so. Dann sage ich ihnen, wenn du eine geistliche Frau willst später, dann musst du zuerst mal geistlich sein. Ne? Sonst zieht sie nicht an, gell? Jetzt musst du mal ran, ne? Und in deinem Leben wissen, was du jetzt einübst an geistlichem Leben, alles das, was du jetzt übst, wenn dir Gott eine Frau gibt und dann Kinder später vielleicht, dann wird dieses Kapital ganz wichtig für die Generation nachher. Also schon jetzt bist du voll dran im Einüben von Haltungen, die ganz wichtig sein werden für Kinder und Großkinder. Und ich glaube, die Sicht dürfen wir nicht vergessen, eine Weitsicht im Leben. Zu wissen, was ich heute einübe, ist absolut wichtig für später. Und das Einüben, wenn ich mit meinem Charakter zu tun habe, wenn ich jetzt auf ethischer Seite gerade lebe, auf sexueller Seite gerade lebe, mit dem Willen einfach durch und meine Struktur habe, mein Plan, Zeitplan und so weiter, dass ich Ordnung habe in meinem Leben, das spielt auf die nächsten Generationen. Wir haben so eine Familie, die da zum Glauben gekommen ist, das ist super, mit 5 Kindern, aber da haben wir Arbeit unerhört. Das sind Leute, er und sie, die schon das zweite oder dritte Mal verheiratet sind, ich weiß nicht mehr genau, Kinder sind von, ich weiß nicht wie viel Vater, also ziemlich kompliziert, gell? Ich muss da Zeichnung machen, dass ich da rauskomme mit dem Baum da, mit dem Stamm. Ja. Aber die kommen so aus zerrüttenden Hintergrund, dass sie praktisch jetzt, Jesus hat neues Leben geschenkt, aber jetzt müssen sie alles anlernen. Das ist Ursula jede Woche bei dieser Frau und die lernt jetzt, wie man die Wohnung putzen kann, wie man die Wäsche aufräumen kann, wie man Schränke einordnet, gell? Wie man Wäsche bügelt und so weiter, wie man Bibel liest, wie man betet miteinander, alles ganz Praktische. Die Leute haben jetzt, glaube ich, 23.000 Euro Schulden, ja, so etwas, ne? Und jetzt muss man das aufarbeiten, ne? Aber nicht aufarbeiten, indem dass man Geld hinlegt, das nützt nichts, das geht wieder raus, ne? Aber dass man ihnen hilft jetzt, wie geht man um mit Geld, wie kann man das jetzt aufarbeiten und. Ne? Das ist Gemeindegründungsarbeit, wo du auch den Leuten hilfst, denn das ganze Leben muss eine neue Richtung haben, mit einer Ethik, wo Ordnung hineinkommt, denn du willst das Gute für die nächsten Generationen. Ich sehe diese Kinder an, der 16-Jährige, der, wenn der Vater etwas sagt, sein, das ist die Antwort, ne? Braucht nicht zu übersetzen, ja, hat es verstanden, oder? Das war Französisch, gell? Jetzt muss der Kerl lernen, dass man mit dem Vater sprechen kann. Dass der Vater kein Ochse ist, ne? So. Dann muss ich den Jungs, nehme ich mit, dann nehme ich diesen Jungen mit, verstehst du? Da lernt er bei mir Gehorsam, das gefällt ihm nicht immer, gell? Aber da kommt er zu mir und dann musste ich verschiedene, so nicht Möbel, ich kann keine Möbel machen, aber so Bretter einfach, um dass sie aufräumen können zu Hause. Aber habe ich nicht gemacht, hat er mich gemacht, der Junge. Ne? Und wenn er nicht mitmacht, dann ja, wird der geschüttelt. Ne? aber jetzt muss er es lernen. Und jetzt stell dir vor, im Gebot steht da geschrieben, da gibt es etwas, was Segen gibt aus 1000 Generationen und etwas, was Unsegen gibt auf mehrere Generationen. Und jetzt im Gemeindebau bist du immer wieder konfrontiert mit der Realität, da müssen wir aufbauen, nicht nur aufbauen auf der Seite von der biblischen Lehre, von der Dogmatik, sondern das ganz praktische Leben am Boden, ja, das ganz praktische Leben mithelfen. Das wird wahrscheinlich in der kommenden Zeit, ich bin nicht Prophet, aber wahrscheinlich in der kommenden Zeit wird das immer mehr Arbeit sein für die Christen. Denn wir werden immer mehr Leute haben, die keinen Hintergrund haben als Familie, die ganz zerrütteten Situationen kommen, gell? Die gar nicht wissen, wie man noch irgendwie ein Leben organisieren kann und wo wir mithelfen können. Aber es ist auch schön, denn man sieht schon, die sind jetzt ein Jahr bekehrt, aber wir haben letztens, haben sie wieder getroffen und gesagt, das ist super, was ihr da alles schon gelernt habt. Man sieht, wie die Sachen kommen, gell? Ordnung kommt, die Erziehung hat schon geändert, alles kommt langsam ins Rollen. Ne? Der Blaise Pascal, das kennt ihr wahrscheinlich, französischer Philosoph und Mathematiker, der hat in seinen Gedanken gesagt, wenn der Geist des Menschen, also der Geist des Menschen, ich versuche zu übersetzen, der Geist des Menschen, der glaubt ganz natürlich. Und wenn er nicht das Richtige glauben kann, dann nimmt er immer andere Götter. Also der Mensch eigentlich, der Geist vom Mensch ist gemacht zum Glauben, ja, an Gott glauben. Und darum das zweite Gebot, versteht man gut, warum soll man kein Bildnis, dann man anbetet und so weiter? Denn solange Bildnisse da sind oder andere Götter da sind, das heißt, dass man noch nicht verstanden hat, wie fest uns der wahre Gott liebt. Und das kann auch wahr sein bei Christen. Es gibt Christen, die als Götzen den Materialismus haben. Muss man sagen, offen, gell? Wenn man manche Bibelstellen nimmt im Neuen Testament, wo steht, dass la cupidité, das ist also die Liebe zum Geld, angesehen ist als Sünde wie alle anderen Sünden. Wir sagen oft, die Katholiken haben verschiedene Sünden, gell? Aber bei uns hat es auch verschiedene. Als Ehebruch macht man anders als Sünde eingliedert als Materialismus. Der eine ist doch nicht dasselbe. Ne? Und plötzlich merkt man gar nicht, dass Geldliebe ist auch Sünde. Gell? Okay. Und da müssen wir aufpassen. Sobald das andere Götzen da sind, heißt das einfach, das müssen wir wissen für unser Leben, dass der wahre Gott, wir hängen noch nicht genügend dran, weil wir vielleicht noch nicht entdeckt haben, wie fest er uns lieb hat und wie er sorgt für alles in unserem Leben. Klar, es gibt ein Glaube an Gott, der zuerst ein Wissen ist, und das ist richtig, aber dieser Glaube an Gott, der macht, dass du immer mehr Gott liebst, der muss auch durch Erfahrungen durchgehen, gell? Wo du merkst, effektiv, Gott lässt uns nicht fallen. Ja? Effektiv, er gibt genügend. Ich denke an ein Jahr, wo wir fast nichts hatten, und da stand ich im Gemüsegarten und habe gebeten, habe gesagt, Herr, es ist ein schlechtes Jahr, ich glaube, du kannst das Gemüse wachsen machen. So richtig viel, dass wir genügend haben. Wir hatten ein Team mit 12 Leuten in diesem Jahr, dass wir richtig genügend haben zum Essen. Und am Ende vom im Oktober so, als wir das alles reingeholt haben, sind Nachbarn gekommen und haben gesagt, was habt ihr denn für Mist reingemacht? Also bei uns ist da habe ich gesagt, der Mist ist Gebet. Der hat mir angeschaut. Ne? habe ich ihm erklärt, dass wir über dem, was wir haben, dass Gott so lieb ist, gell, und uns so liebt, dass er auch das Gemüse noch wachsen macht, gell, dazu. Solche Erfahrungen sind kostbar, denn sie helfen dir einfach zu glauben, dass Gott Gott ist. Und ich meine, das haben wir ja mehr Schwierigkeiten als die Völker, die in der materiellen Not sind und wo Menschen glauben. Die sehen fast täglich Wunder, gell, dass sie noch überleben. Und wir haben so vieles, wo wir vielleicht nicht mehr mal Danke sagen dem Herrn. Gell? Ich finde es normal. He? Das ist ganz normal alles. Und sobald man mehr in der Not ist materiell, ich glaube, das hilft uns, ein anderes Bild haben von Gott. Eines, das lebendiger ist, das wahrer wird. Darum verstehe ich gut, wenn Paulus sagt, er hat gelernt zu leben mit viel und hat gelernt zu leben mit fast nichts. He? Was ist schwerer? Ich weiß nur, dass ich in einer Gemeinde war, in Deutschland, als Russland noch ziemlich schwierig dran war mit der Grenze und so, ja. Und da kam ich in eine Gemeinde von Russdeutschen und war mit den Ältesten zusammen und da haben wir gebetet miteinander auf den Knien und sie haben mich eingeladen, so für ein Wochenende, vor Jahren, etwa 20 Jahren. Und da plötzlich fing ein ganz alter Bruder zu weinen. An, gell, beim Beten. Und beim Rausgehen nachher, nach der Gebetsstunde mit den Ältesten, habe ich auf die Schulter geklopft, gesagt, Entschuldigung, Bruder, kann ich mit dir beten für etwas? Hast du eine Last, eine Not, wo ich nur einen Moment teilen kann mit dir, dass wir es miteinander tragen? Da sagt mir dieser alte Bruder, die Verfolgung haben wir gut durcherlebt, aber der Materialismus macht uns kaputt. Das war für mich markierend, weißt du, so. So richtig. Also passen wir auf, dass wir keine anderen Götter haben, gell? Drittes Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Klar, da wissen wir verschiedene Texte, nicht schwören, nicht lästern. Da sind wir natürlich total einverstanden. Wichtig ist einfach, dass wir auch einüben in unserem Leben, einfach die Realität, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen, in dem Sinne, dass man manchmal sehr schnell sagt, Gott hat mir gesagt oder Jesus hat mir gesagt, gell? Und dann merkt man plötzlich, ich muss immer wieder meinen Mitarbeiter lernen, dass man immer sagen kann, ich denke. Wenn sie lernen predigen, sage ich immer, wenn du Gottes Wort liest vor der Gemeinde, dann kannst du sagen, Gott hat gesagt. Ja? Und dann liest Bibel. Und alles, was du predigst, darfst sagen, ich denke. Denn du bist ein denkender Mensch. Brauchst nie zu sagen, Gott hat mir gesagt. Kannst immer sagen, ich denke. Ich meine, es hat seinen Wert. Ich weiß nur, dass es mir, für mich hat es schwere Stunden gegeben. Denn nach der Bekehrung habe ich einen ganz tollen Prediger gekannt, also wirklich super, super Gläubigen, hat mir Mut gemacht, gell? Aber oft hat er in seinen Predigen gesagt, Gott hat mir gesagt. Und das hat mich in eine ganz große Not gebracht. Also nicht übertreiben, aber in eine Not gebracht. Denn wenn ich zu Hause war, habe ich manchmal gebetet, Herr, wieso sprichst du nicht mit mir? Was stimmt nicht in meinem Leben? Ne? Denn mit dem hat Gott geredet und mit mir hat er nicht geredet. Was stimmt da nicht, Herr? Sag mir, wo ist Sünde, Herr? Etwas stimmt nicht, dass du nie mit mir redest. Und dann habe ich mal verlangt mit einem Rendezvous, gell, mit diesem Diener, dass er mir erklärt, wie das geht. Als er es erklärt hat, war ich beruhigt. Hat er auch gesagt, ich denke, ich lese die Bibel, da habe ich Ruhe, wenn ich das überlege, und dann sehe ich diesen Gedanken und dann passt es zusammen mit Gottes Wort und da. Okay, gut, ja. Aber das hat mir geholfen, später auch aufzupassen, dass wir nicht etwas Mystisches machen aus Realitäten, wo wir auch überlegende Menschen sind, denkende Menschen. Das hat ja Gott gewollt, dass wir denkende Menschen sein. Das ist ja ganz gut. Also seinen Namen nicht missbrauchen, wird auch ganz wichtig sein in unserem Kontakt mit den Ungläubigen, dass sie nicht solche Sätze bekommen, die sie nicht verstehen können, ja?
Und wenn da drin steht, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, kann man das auch lesen, also du sollst den Namen des Herrn gebrauchen. Im Sinne von richtig gebrauchen, also das ist der Segen im Namen des Herrn oder
Ja, sicher, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, ja. Naja, danke. Habt ihr es alle gehört? Sag's nochmal lauter, bitte, dass das alle es mitbekommen.
Also, die Umkehr von dem, man soll nicht missbrauchen, auch als Aufforderung verstehen kann, dass man ihn gebrauchen soll, aber in der richtigen Art und Weise.
Ja, wie du gesagt hast, segnen oder so, wo man den Namen Gottes braucht zum Segnen. Hm? Siehe, Jakobus 5 zum Beispiel, wenn es um Krankengebet geht und so weiter, wo wir segnen und gebrauchen, auf alle Fälle. Auch um ihn zu loben und so weiter, gell? Ganze, ja, auf alle Fälle. Viertes Gebot, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten. Ich hab gemeint, steht 35 Stunden. Nein, 6 Tage. Ich habe deine falsche Übersetzung, glaube ich. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Der Napoleon, der hat versucht, die 10-Wochentage zu machen. Es hat nicht lang geklappt. Er hat es zwar gemacht, aber die Menschen sind sehr schnell viel zu müde geworden. Und es konnte absolut nicht mehr Arbeit hineinbringen. Ist auch interessant. Also wir sind geschaffen um 6:1. Immer. Und zwar ist interessant, im Alten Testament ist Arbeit bis Ruhetag. Und im Neuen Testament merkst du plötzlich, Apostelgeschichte, ist der erste Tag der Woche, ist der Sonntag. Also der erste Tag, wo sie der Ruhetag war, wo sie zum Brotbrechen zusammenkamen. Im Neuen Bund gehst du vom Ausruhen an die Arbeit. Also es ist nicht mehr die Arbeit, die dich führt bis zum Ausruhen, sondern vom Ausruhen aus gehst du in eine Arbeit hinein. Und mir scheint es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht das übersehen, dass wir wirklich Zeit brauchen, mit Gott zu sein. Ich muss damit immer wieder kämpfen. Man hat so schnell aus dem Ruhetag einen Tag gemacht, wo man dann besser Skifahren kann und Fahrrad und Bergklettern und, gell, und so weiter. Alle anderen Prioritäten hinsetzt, wo eigentlich die große Not heute ist, und das glaube ich, die große Not ist heute, dass viele Christen keine Stille haben, wirkliche Stille haben mit Gott allein. Und ich möchte euch Mut machen. Ich weiß, was es für ein Kampf ist in meinem persönlichen Leben, darum kann ich sagen. Aber ich lobe den Herrn dafür, dass er mir durch die Jahre immer wieder geholfen hat, richtige Stille zu haben mit ihm, wo ich allein sein kann mit ihm. Ich muss immer wieder Tage nehmen, also jetzt mal einen Tag, wo ich der Ursula sage, du, ich bin in dem und dem Wald, nämlich meinen Rucksack, meine Bibel, ja, nichts anderes. Und dann gehe ich marschieren und rede laut, das ist Temperament, sage ich, rede laut mit der François d'Assis, mit den Vögeln. Gell? ich rede laut und rede mit Gott über dem, was mich beschäftigt und bleibe in der Stille und beim Gehen lese ich laut die Bibel beim Marschieren und bin so dankbar, dass solche Tage mich immer wieder neu Gott größer zeigen für mich und wo ich alles abladen kann. Es hat so viel Sorgen, ich glaube, das ist wahr für jedes von uns. Wir haben Sorgen, die uns plötzlich nehmen und die uns Kraft wegnehmen und wo wir versuchen, sie abzulegen, aber sie springen immer wieder rein, gell, in die Gedanken. Und wir legen ab und sie kommen schon wieder rein. Und die brauchen oft, dann für die Sorgen braucht man oft mehr Zeit in der Stille, wo man wieder selber überzeugt sein kann von Gottes Wort her, dass der Herr drüber wacht, ja, dass er drüber ist. Ja? Macht mir oft so gut zu wissen, ihm wieder sagen zu können, ja, Herr, ich glaube, du verlierst nie die Kontrolle. Hast nie die Kontrolle verloren über Frankreich, über Europa, über die ganze Welt. Hast die Kontrolle nicht verloren über Israel, nicht verloren über Iran, nicht verloren über die Waffen in der Welt. Ja? Auch nicht, zum Glück, über unseren Clemenceau, der wieder zurückkommt von Indien. Ja, das ist eine andere Sache. Unser, wie heißt dieses Boot da, Flugzeugträger, ja. Das, na also, ja, das kann auch bei uns passieren, aber macht nichts. Ne? Aber er hat Kontrolle nicht verloren über die Weltgeschichte. Die Weltgeschichte schaut, der Herr schaut nicht die Weltgeschichte an. Er macht Geschichte. Das ist ein großer Unterschied. Er macht Geschichte, die zum Ziel kommt, wo er zurückkommt. Und das ist so gut zu wissen. Aber um diese Dimensionen immer wieder da zu haben, ist es klar, Gott hat uns gezeigt durch sein Wort, wir brauchen den Ruhetag, wir brauchen ihn, um wirklich auftanken zu können in der Gemeinschaft mit ihm. Lasst euch das nicht stehlen, gell? Wie ich das diesen Tag organisiert, das ist nicht mein Problem, gell? Ich weiß ja auch, dass Jesus ganz klar gezeigt hat, dass es jetzt nicht einfach dieser Tag ist, wo man nichts mehr machen soll. Er hat ja auch gesagt, am Sabbat kann er auch Gutes tun. Niemand darf ihn abklemmen, wenn er Gutes tun will, gell? Also hat er Gutes getan am Sabbat, auch wenn die Pharisäer immer da waren, um ihn anzuklagen. Aber ich habe auch gemerkt im Leben Jesu, obwohl er Gottes Sohn ist und Gott ist, weiß man nicht, wie viele Nächte er auf dem Berg war, um zu beten. Man weiß von etlichen Nächten, das weiß man, da wo steht in der Schrift. Ne? Die anderen weiß man nicht. Also gibt's, ich würde einfach sagen, bleib daran, ich möchte dir Mut machen, bleib daran an dieser Priorität. Denn diese Priorität macht auch, dass wir immer wieder neu die ganze Ethik, unsere ganze Haltung wird dann vom Heiligen Geist wieder kontrolliert durch Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du nimmst im Jahr, um die Bibel zu lesen. Ich möchte dir wirklich Mut machen, Und die sagen auch, vielleicht ja, einfach ganz persönlich sagen, ich bin so dankbar durch die alle Jahre vom Bibellesen, wahrscheinlich du auch natürlich, aber ich finde die Bibel immer interessanter, je länger es geht. Ne? Darum lohnt es sich noch lang zu leben vielleicht. Ne? Es ist immer interessanter, in dem Sinn, dass Zusammenhänge, die man nie sieht vorher, plötzlich Licht werden. Dass plötzlich die Sachen sich einfach fixieren in deinem Gedächtnis, wo der Heilige Geist es gebraucht und wo du immer mehr Freiheit bekommst, wegen der Sicherheit von Gottes Wort, immer mehr Freiheit in den Gesprächen mit Menschen, die dagegen sind oder so, weil Gott das gebraucht, was du gelesen hast und was du in deine Festplatte hineingemacht hast. In das Gewissen. Okay, ich glaube, es ist am halb, wo ich aufhören muss, oder? Ja, dann ist ja richtig, oder? Genau. Danke fürs Mitmachen. Am Anfang vom Nachmittag kann man vielleicht als in der ersten Stunde nachher, wenn verschiedene Fragen da sind, können wir direkt in Fragenbeantwortung, denn die Verdaustunden sind meistens ein bisschen schwierig. Ne? Sonst schlafe ich dann ein da vorne, das ist nicht interessant. Okay, bis nachher. Ja?